Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Freude und Euphorie in Spanien, Trauer und Enttäuschung dagegen in den Niederlanden. Nach dem Finalsieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft feiern Millionen Spanier ihr Team. Der WM-Titel hat in dem Land die Sorgen über Schuldenkrise und Arbeitslosigkeit in den Hintergrund gedrängt.
Ein Land im Siegestaumel. Seit Stunden warten die Fans in Madrid darauf, dass sie endlich ihrer Nationalmannschaft zujubeln dürfen. Doch die kam schon verspätet in Spanien an und war dann erst einmal zur Audienz beim König geladen. Auch das Prinzenpaar und die Enkelkinder durften den Pokal bewundern. Die Fans warten und feiern schon mal ohne sie. Wir haben etwas fragwürdig begonnen, aber nach und nach sind wir besser geworden. Wir haben gewonnen, sicher gespielt und sind überhaupt die Besten. Ich bin sehr stolz, dass Spanien gewonnen hat. Etwas Besseres konnte nicht passieren. Sie haben einen einzigartigen Stil. Alle versuchen vergeblich so zu spielen wie wir, auch Deutschland. Mit dem offenen Bus hat die Furia Roja die Nationalmannschaft vor wenigen Minuten ihre zweistündige Ehrenrunde durch die Stadt angetreten. Hunderttausende säumen die Straßenränder, um ihre Helden zu bejubeln. Mit den Fans wird die Selektion bis spät in die Nacht an dieser Bühne feiern.
Tausende warten auch hier darauf, dass die Nationalmannschaft vorbeikommt. Spanien feiert diesen historischen Augenblick. Und für einen kurzen Augenblick vergessen sie die Wirtschaftskrise, in der das Land steckt. Heute ist Fiesta angesagt. Und die Begeisterung über den historischen Titel vereint sie alle, ob Spanier, Basken oder Katalanen.
Der Sieg im WM-Finale gestern Abend in Johannesburg war hart umkämpft. Nach einer Reihe gelber Karten, vor allem für das niederländische Team, erzielte Iniesta erst in der Verlängerung das entscheidende 1:0 für die Spanier. Mit der Bronzemedaille im Gepäck ist die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder in Deutschland eingetroffen. Platz 3 bei der WM in Südafrika. Viele Fans wollten ihrem Team dazu gratulieren. Doch aus dem Empfang am Flughafen Frankfurt wurde nichts. Das Nationalteam verschwand durch einen abgesperrten Ausgang.
Zurück in Deutschland im ersten Licht des Tages am Frankfurter Flughafen. Ein wenig müde und wortkarg, so präsentierte sich die deutsche Nationalmannschaft. Der Frust, dass es mit dem Titel nicht geklappt hat, ist immer noch groß.
Wenn man im Nachhinein zurückblickt, denke ich, haben wir schon einen sehr guten Ball gespielt und sind sehr, sehr zufrieden. Aber wir hätten uns natürlich gewünscht, als Weltmeister zurückzukommen.
Man hat zwar den dritten Platz geholt, aber man wäre halt gern hergekommen mit dem Pokal und dann hätte man natürlich miteinander gefeiert.
So aber ist niemandem zum Feiern zumute. Auch Thomas Müller wäre der Weltmeistertitel lieber gewesen, aber immerhin hat er zwei andere Titel erlangt. Bester Nachwuchsspieler der WM in Südafrika und Torschützenkönig. Erfahren hat es vom Piloten.
Ja, der Kapitän hat das Ergebnis durchgegeben und dann wusste ich Bescheid.
Sprach's und verschwand, so wie seine Teamkollegen auch. Gerade mal 20 Minuten dauerte das Gastspiel der Fußballer, dann eilten sie davon. Eine Riesenenttäuschung für die rund 1000 Fans. Einige hatten die ganze Nacht am Flughafen auf ihre Idole gewartet, wollten sie feiern. Aber die Spieler dachten gar nicht daran, sich zu zeigen.
Nachdem wir sie alle 4 Wochen und länger unterstützt haben, dass sich nicht ein paar Spieler zumindest mal kurz sehen lassen. Das ist schon enttäuschend.
Ich hätte gedacht, dass sie wenigstens an Römer kommen, weil 2002 waren sie auch am Römer. Hätten sie ja diesmal auch machen können.
Nur ein Star lässt sich auch nach der WM noch gerne blicken. Orakel Paul in Oberhausen. Der Krake bleibt Publikumsmagnet. 8 Siege hat er richtig vorhergesagt. Ein echter Profi halt, der sich nicht verstecken muss.
Für Fußballfans in der ugandischen Hauptstadt Kampala endete der WM-Abend im Terror. Attentäter zündeten in einem Restaurant und einem Sportclub 2 Bomben. Zahlreiche Einheimische und Ausländer hatten dort das Endspiel verfolgt. Mindestens 74 von ihnen wurden getötet und mehr als 60 verletzt. Zu dem Anschlag bekannte sich eine somalische Islamistengruppe.
Der Ort der Zerstörung heute Vormittag mitten im Vergnügungsviertel der Hauptstadt Kampala. Umgekippte Stühle, in Panik verlassen. Die Ermittlungen dauern noch an. Ugandas Präsident Museveni ist zuversichtlich, dass die Polizei die Schuldigen ermitteln kann. Wir müssen diese Terroristen fassen, sagt er. Sie sind verantwortungslos, rückwärtsgewandt und feige. Während des WM-Endspiels waren die Bomben detoniert. Auf solch einen Anschlag ist Kampala schlecht vorbereitet. Das Rettungssystem funktioniert nur unzureichend. Auch Ausländer sind unter den Opfern. Sie sollten laut Polizei wohl gezielt getroffen werden. Ugandas Regierung gilt als amerikafreundlich und unterstützt den Kampf gegen Islamisten in Somalia. Gemeinsam mit der EU bilden die Ugander somalische Regierungssoldaten aus und sie haben Friedenstruppen in Somalia stationiert. Beides ist ein Dorn im Auge der Al-Qaida-nahen Al-Shabaab-Miliz. Die hatte daher kürzlich mit Anschlägen in Uganda gedroht. Besonders bitter, dass die Attentäter während der WM zuschlugen. Was als Zeichen der Hoffnung für Afrika gedacht war, liegt zumindest in Uganda am Ende des Fußballfestes in Trümmern.
Der Internationale Strafgerichtshof hat gegen den sudanesischen Präsidenten al-Bashir Haftbefehl wegen Völkermordes erlassen. Es ist bereits die dritte Haftanordnung wegen des Konflikts in der westsudanesischen Krisenregion Darfur. Das Gericht in Den Haag sieht Anhaltspunkte, dass al-Bashir persönlich für Verbrechen an ethnischen Gruppen verantwortlich ist. In Darfur waren Armeeeinheiten und Milizen seit 2003 immer wieder gegen die Bevölkerung vorgegangen. Mehr als 300.000 Menschen wurden getötet. Al-Bashir hat sich einer Strafverfolgung bisher widersetzt. Die rot-grüne Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen ist besiegelt. Führende Politiker von SPD und Grünen unterzeichneten heute in Düsseldorf den Koalitionsvertrag. An ihrer Spitze SPD-Landeschefin Kraft und die Grünen-Fraktionsvorsitzende Löhrmann. Kraft will sich übermorgen zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Dem rot-grünen Bündnis fehlt im Landtag ein Mandat zur absoluten Mehrheit.
Sogar die Stifte sollen demonstrieren. Rot und Grün sind jetzt eine unzertrennliche Einheit. SPD-Chefin Hannelore Kraft und die Grüne Silvia Löhrmann betonen auch heute wieder, wie gut sie sich verstehen. Demonstrative Geschlossenheit in Düsseldorf bei der Unterschrift unter den Koalitionsvertrag. Er bildet die Arbeitsgrundlage für die zukünftige Minderheitsregierung.
Wir wollen und werden eine stabile Regierung aufbauen. Das ist unser Ziel. So stabil wie möglich, haben wir immer gesagt. Und ich glaube, der Koalitionsvertrag zeigt, dass wir das auf 5 Jahre angelegt haben. Es ist ein gutes Werk und es wird Nordrhein-Westfalen gut tun.
Zur eigenen Mehrheit fehlt Rot-Grün eine Stimme. Deshalb muss die Koalition bei der Opposition um Stimmen für das Regierungsprogramm werben. Geplant ist unter anderem, dass nach und nach sogenannte Gemeinschaftsschulen entstehen, in denen Kinder länger gemeinsam lernen. Die Studiengebühren sollen wieder abgeschafft, verschuldete Kommunen finanziell entlastet werden. CDU und FDP im Landtag kritisieren, dass SPD und Grüne dafür zusätzliche Schulden machen wollen. Von einem schnellen Ende der Minderheitsregierung will Rot-Grün aber nichts wissen.
Wir sind nicht für 5 Monate gewählt, sondern für 5 Jahre. Und es wird an den anderen liegen, ob sie sich verweigern, ob sie Fundamentalopposition betreiben oder ob sie mitwirken an der Zukunft Nordrhein-Westfalens. Dazu fordere ich Sie auch noch mal ausdrücklich auf.
Der Wahl zur Ministerpräsidentin am Mittwoch kann Hannelore Kraft wohl gelassen entgegensehen. Die Linkspartei will sich enthalten. Dadurch könnten schon im zweiten Wahlgang die Stimmen von Rot-Grün reichen.
Bundesinnenminister de Maizière hat den Spendenverein Internationale Humanitäre Hilfsorganisation verboten. Der Verband soll die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen mit Millionenbeträgen unterstützt haben. De Maizière erklärte, hier sei unter dem Deckmantel der Hilfe eine Vereinigung finanziert worden, die Gewalt gegen Israel ausübe. Der Verein mit Sitz in Frankfurt am Main kündigte rechtliche Schritte gegen das Verbot an. Der Filmregisseur Roman Polanski ist wieder ein freier Mann. Monatelang stand er in der Schweiz unter Hausarrest. Jetzt entschied die Justiz, einem Auslieferungsantrag der USA nicht nachzukommen. Zugleich hob sie sämtliche Auflagen gegen Polanski auf. Die US-Behörden werfen ihm vor, in den 70er Jahren ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Polanski hatte die Tat damals gestanden und mehrere Wochen im Gefängnis verbracht.
Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind kurz nach Beginn vertagt worden. Die Arbeitgeberseite legte kein Angebot vor. Die Gewerkschaften Transnet und GdBA fordern für die etwa 165.000 Beschäftigten unter anderem mehr Geld, und zwar in einem Gesamtvolumen von 6%. Zentrales Anliegen ist jedoch die Einführung eines Branchentarifvertrages für den Nahverkehr. Dieser soll auch für private Konkurrenten der Bahn gelten. Die Gespräche sollen am 29. Juli fortgesetzt werden.
Nach dem Ausfall der Kühltechnik in mehreren ICE-Zügen ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. Auch das Eisenbahnbundesamt hat eine Untersuchung eingeleitet. Am Wochenende hatten bei großer Hitze in 3 ICE die Klimaanlagen versagt. Etliche Reisende erlitten einen Kreislaufzusammenbruch.
Sie trinken auch heute noch viel Wasser. Diese Schülerinnen aus Willich bei Düsseldorf hatten am Wochenende in einem ICE mit defekter Klimaanlage festgesessen und einen Hitzeschlag erlitten. Vom Personal habe es statt Hilfe nur markige Sprüche gegeben.
Wir haben sie gefragt, wie es denn weitergehen soll, weil wir halt von dem einen Zug, der dasselbe Problem hatte, zu den nächsten übergegangen sind. Und dann meinte sie nur so, wir sprechen uns nochmal, wenn sie im Berufsleben sind.
Notärzte hatten am Samstag die überhitzten Passagiere versorgt. Im Zug soll es bis zu 50 Grad heiß gewesen sein, erzählen Fahrgäste. Seit heute ermittelt die Bundespolizei wegen unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Körperverletzung. Die Gewerkschaften mahnen vor Generalverurteilung.
Ich denke aber, dass es nicht an dem Zugpersonal liegt. Die sind natürlich dann bestrebt, dem Kunden das möglichst gerecht zu machen. Aber bei Ausfall von Klimaanlage ist es äußerst schwierig.
Beim Fahrgastverband Pro Bahn nehmen die Beschwerden von Reisenden wegen des Klimaproblems seit Anfang des Jahres zu.
Einzelfälle sind das nicht. Es ist dieser Systemfehler, die Sparwut der Bahn hat dazu geführt, dass eben die Klimaanlagen solche Temperaturen grundsätzlich nicht aushalten und zu viel Ausfälle passieren.
Das Bundesverkehrsministerium fordert umfassende Aufklärung, stellt sich aber hinter das Unternehmen.
Ich rate deshalb davon ab, diese Vorfälle zu einer nationalen Tragödie emporzustilisieren. Es ist niemand gesundheitlich nachhaltig geschädigt worden.
Die Bahn versprach, die Kühlanlagen zu überprüfen. Mitarbeiter sind angewiesen, bei weiteren Ausfällen den Zug sofort zu stoppen. Auch will die Bahn betroffene Fahrgäste entschädigen.
Über weiten Teilen Deutschlands hat sich am Nachmittag eine gewaltige Gewitterfront entladen. In Niedersachsen wurde eine Frau von einem umstürzenden Baum erschlagen. In Nordrhein-Westfalen kam der Bahnverkehr zum Teil zum Erliegen. Die Sachschäden gehen in die Millionen.
Um die Mittagszeit brachen die Unwetter los. Von Westen her in Richtung Nordosten zog das Sturmtief Norina über Deutschland hinweg. Vielerorts, wie hier bei Hannover, knickten Bäume reihenweise um, begruben Autos unter sich. Orkanböen fegten mit Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometer pro Stunde, wie hier in Neuss, ganze Dächer von ihren Häusern.
Ich bin aus dem Bett geflogen und dann habe ich meinen Mann gerufen. Da kam er, sagte, komm ganz schnell raus, komm ganz schnell raus. Sagte, wir haben kein Haus mehr.
In Duisburg flog das Dach eines Baumarktes durch die Luft. Verletzt wurde niemand, aber zahlreiche Autos schrottreif. Vielerorts war die Feuerwehr im Dauereinsatz und im Zugverkehr sorgte das Unwetter für Stillstand auf den Gleisen. Im Fern- und Nahverkehr Verspätungen. Schon am Mittwoch könnte es erneut zu Wartezeiten kommen. Dann soll die nächste Gewitterfront heranziehen.
Der Architekt Günther Behnisch ist tot. Er wurde 88 Jahre alt. Behnisch galt als einer der führenden deutschen Architekten der Moderne. Weltweit bekannt wurde er 1972 durch den Bau des Münchner Olympiastadions. Die von ihm mitentworfene Zeltkonstruktion wurde damals als Paradebeispiel für elegante und dynamische Architektur gefeiert. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 13. Juli.
Die Kaltfront eines Nordseetiefs überquert uns von West nach Ost. Dabei gibt's zum Teil unwetterartige Gewitter. Es bestehen entsprechende Warnungen des deutschen Wetterdienstes. Hinter der Gewitterfront fließt dann von Westen etwas kühlere Atlantikluft nach Deutschland. Heute Nacht ist es teils aufgelockert, teils stark bewölkt. Gebietsweise sind Schauer und Gewitter unterwegs, die lokal Starkregen und Hagel bringen. Im Westen und Nordwesten beruhigt sich das Wetter später wieder. Morgen gibt's im Osten und Südosten bei einer Mischung aus Sonne und Wolken zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Sonst halten sich zunächst noch viele Wolken, aber am Nachmittag scheint wieder häufiger die Sonne. In der Nacht sind bei Gewittern schwere Sturm, vereinzelt auch orkanartige Böen dabei. Morgen von Schauer- und Gewitterböen abgesehen meist schwacher bis mäßiger, an der See auch frischer Westwind. In der Eifel heute Nacht 13, an der Spree bis 22 Grad. An der Nordsee morgen 18, in der Lausitz und im Breisgau bis 30 Grad. In den nächsten Tagen verbreitet sonnig und wieder heißer. Vor allem in den Nachmittag- und Abendstunden muss in einigen Regionen wieder mit zum Teil heftigen Gewittern gerechnet werden.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro darin, Backofen, Zugwaggon, die Kritik an der Bahn und Zankapfel-Schulreform, Hamburg vor dem Volksentscheid.